Auf den Spuren eines Mörders. Quer durch die Straßen von Berlin. Direkt vor deiner Haustür.
Mord vor Ort.
Willkommen bei Folge 3 von Mord vor Ort. In diesem Podcast erzählen wir die echte Geschichte rund um den Serienmörder Karl Großmann. Dazu nehmen wir euch mit an die Orte des Geschehens. Es wird manchmal hart und wir kommen an die Grenzen des Erträglichen. Ihr findet zu jeder Folge alle Triggerwarnungen in den Shownotes. Wenn ihr die letzten Folgen noch nicht gehört habt, dann startet am besten dort. Denn wir werden uns von Folge zu Folge tiefer in diesen Fall eingraben.
In der letzten Folge haben wir gehört, wer Großmann war, bevor er zur Bestie vom Schlesischen Bahnhof wurde. Wir haben versucht zu verstehen, ob Großmanns Taten durch einen Trigger oder Wendepunkt in seinem Leben losgetreten wurden oder ob sich bei ihm all das entfesselt hat, was wohl schon immer in gewisser Weise in ihm brodelte. In dieser Folge geht es um die Ermittlungen der Berliner Polizei rund um die Leichenfunde. Und um einen ganz besonderen Kriminalkommissar, der die polizeiliche Ermittlungsarbeit bis heute geprägt hat. Und wir blicken auf den Wendepunkt, bei dem die Suche nach dem Serienmörder ein letztes tragisches Ende findet.
Es ist ein ungewöhnlich heißer Sommer in Berlin. Die Menschen suchen Abkühlung an den Ufern der Kanäle. Doch was in diesen Tagen aus dem Luisenstädtischen Kanal geborgen wird, lässt selbst abgebrühte Stadtbewohner schaudern. Seit Monaten werden immer wieder Körperteile aus dem Wasser geborgen. Brustkörbe, Beckenknochen, Füße, Köpfe und mehr. Inzwischen steht fest, dass die Leichenteile von insgesamt 23 Frauen stammen. Manche Opfer sind so brutal verstümmelt, dass anfangs nicht einmal klar ist, ob es sich um Frauen oder Männer handelt. Die Polizei ist beunruhigt. Haben sie es etwa mit einem Serienmörder zu tun? Die Beamten gehen davon aus, dass der Täter in der Nähe des Kanals leben muss. Wie sonst sollte es jemandem möglich sein, so viele Leichenteile unbemerkt im Wasser zu entsorgen? Doch ein konkreter Verdacht fehlt.
Bis dann endlich ein paar der Leichenteile aus dem Kanal identifiziert werden können. Sie stammen von Frieda Schubert, die als Prostituierte am Schlesischen Bahnhof gearbeitet hat. Eine Freundin von Frieda Schubert bringt den Namen Großmann ins Spiel. Sie erinnert sich, dass er sexuell übergriffig war und Kontakt zu Frieda hatte. Und sie weiß, dass Großmann nur wenige Straßen vom Kanal und dem Schlesischen Bahnhof entfernt wohnt. Doch im Polizeirevier 50 nimmt man ihren Verdacht nicht wirklich ernst. Es gibt keine zentrale Kartei, in der die sexuell motivierten Vorstrafen Großmanns registriert wären. Und Großmann? Das ist doch dieser schrullige Alte, der ständig von seinen Wirtschafterinnen beklaut wird. Also passiert vorerst nichts.
Was uns aus heutiger Sicht schockiert, ist damals Alltag. Die Polizei der jungen Weimarer Republik ist alles andere als eine geschlossene Einheit. Die alten Strukturen sind zerbrochen, neue Behörden entstehen und niemand weiß so recht, wer das Sagen hat. Informationen werden kaum geteilt, jedes Revier und jede Behörde kocht ihr eigenes Süppchen. Als der öffentliche Druck durch die wiederkehrenden Knochenfunde steigt, übernimmt die zentrale Kriminalpolizei die Ermittlungen. Und im Polizeirevier 50 hält es niemand für nötig, die Kollegen über den Namen Karl Großmann auf der Verdächtigenliste zu informieren.
Sag mal, beschäftigt dich das auch so? Also ich meine, es ist jetzt unser zweiter Podcast-Fall. Wir sind in derselben Zeit, schon klar, aber dieses Polizeidilemma. Also es ist so unvorstellbar, was das früher für ein Chaos gewesen sein muss.
Naja, und heute sieht man ja auch nur noch so hochstilisierte Krimis à la CSI Miami, LA, Hawaii und so weiter. Da wird in der Regel immer der Täter geschnappt. Aber ich verstehe voll, was du meinst. Und dann denke ich immer, hey, 100 Jahre, das ist eigentlich wirklich nicht lange her. Also ja.
Wir stehen auf jeden Fall dort, wo damals die Ermittlungen eingeleitet wurden. Wir sind jetzt hier quasi direkt am Alexanderplatz. Und so viel sei gesagt, Es ist heute Sonntag, während wir aufnehmen. Und ich habe am Alex noch nie so wenig Menschen gesehen.
Ja, ich auch nicht.
Übrigens habe ich eine ganz interessante Geschichte, wie ich finde. Das Gebäude der Zentralen Kriminalpolizei hieß damals die Rote Burg. Zum einen, weil sie optisch genau das verkörperte. Also sie war eben wie eine Burg gebaut aus roten Backsteinen mit Ecktürmen. Und zum anderen war sie damals das drittgrößte Gebäude in Berlin, direkt nach dem Stadtschloss und dem Reichstag.
Und warum steht sie heute nicht mehr?
Sie wurde 1957 dann abgerissen, nachdem viele Teile im Zweiten Weltkrieg zerstört worden sind. Ihr könnt euch aber noch Fotos von damals auf unserer Instagram-Seite ansehen. Da haben wir euch ein Bild hochgeladen unter mordvorort-podcast.
Und heute steht hier das dicke Shoppingcenter Alexa.
Genau, und jetzt kommt nämlich das Fast-Wortspiel, auf das ich hinaus wollte. Aus der Roten Burg ist der rosarote Bunker geworden. Durch die Farbe und die fensterlose Fassade haben die Berlinerinnen und Berliner dem Alexa nämlich diesen Namen gegeben.
Ich war übrigens 2007 im Eröffnungsjahr dabei.
Da warst du dann 10?
Ja, ich war in meiner Kindheit jedes Jahr in Berlin, weil ich hier sehr viel Familie hatte. Tanten, Onkel, Cousinen. Und dann haben wir uns natürlich jede Sehenswürdigkeit angeschaut.
Und geshoppt.
Ich würde ja gern.
Ich weiß. Aber heute werden wir keine Schnäppchen jagen. Dafür schauen wir mal, wie hier früher Verbrecher gejagt worden sind.
Und einer jagte sie besser als alle anderen. In einem der Büros der Roten Burg saß der Kopf hinter den Ermittlungen gegen Karl Großmann.
In einem Büro in der Roten Burg stapeln sich die Akten Meter hoch. Zwischen vergilbten Berichten liegen Kuchenkrümel, daneben qualmt eine Zigarre im Aschenbecher. Auf einem abgewetzten grünen Sofa sitzt ein Mann, schwer gebaut, behäbig. Und doch der klügste Kopf der Berliner Kriminalpolizei. Fälle, an denen andere verzweifeln, löst er mit Hartnäckigkeit und System. Und damit wird er die kriminalistische Arbeit in Berlin und weit darüber hinaus prägen. Bis heute. Während seine Kollegen ihn wegen seiner Körperfülle und seiner Vorliebe für Kuchen spöttisch Buddha, den Dicken oder auch den vollen Ernst nennen, ist er für die Presse eine Figur wie aus einem Drehbuch entsprungen. Unscheinbar im Auftreten, aber von messerscharfem Verstand. Eigenwillig, kompromisslos und unverwechselbar. Schon lange bevor der Begriff überhaupt geprägt ist, arbeitet er wie ein Profiler. Er analysiert Täterverhalten, erkennt Muster, zieht Rückschlüsse. 1930 wird er der Erste sein, der den Begriff Serienmörder verwendet. Die Rede ist von Ernst Gennert.
Justiz und Kriminalistik liegen Ernst Gennert im Blut. Der Vater arbeitet im Strafvollzug, der Bruder wird Staatsanwalt. Schon als Schüler sitzt Gennert regelmäßig im Gerichtssaal, beobachtet Verfahren und lernt die Wirklichkeit der sozialen und wirtschaftlichen Not der unteren Bevölkerungsschichten kennen. Es sind Erfahrungen, die später sein faires, unaufgeregtes Auftreten gegenüber seiner Kundschaft, wie er Verdächtige nennt, prägen. Mit Mitte 20 geht er zur Berliner Kripo. Kurz darauf wird er Kommissar und beginnt das Handwerk der Mordermittlungen völlig neu zu denken. Aus gutem Grund.
Als Gennert 1904 zur Berliner Kripo kommt, werden Tatorte oft unsachgemäß behandelt. Wie es sich für brave preußische Polizisten gehört, schaffen sie erst einmal Ordnung am Tatort. Liegt der Tote auf einem kalten Fliesenboden, wird er auf ein Sofa gelegt, vielleicht sogar noch benutzte Gläser weggeräumt und Möbelstücke, die in einem Kampf umgestoßen worden sind, werden ordentlich aufgestellt. Schutzkleidung trägt niemand. Die Beamten laufen mitten durch den Tatort und hinterlassen ihre eigenen Spuren. Und weil es keinen ständigen Bereitschaftsdienst gibt, treffen die Ermittler oft erst mit Verzögerung ein, wenn wichtige Spuren schon zerstört sind. Diese chaotischen Zustände ärgern Gennert und motivieren ihn, systematische Veränderungen einzuführen.
Als in Berlin die erste ständige Mordkommission geschaffen wird, ist von Anfang an klar, dass nur Gennert für die Leitung in Frage kommt. Und er hat Großes vor. Er will die Mordermittlungen nicht nur strukturierter machen, sondern ihre Erfolgsaussichten grundlegend verbessern. Ab jetzt folgen die Mordermittlungen in Berlin einem genauen Plan. Wenn ein Mord gemeldet wird, steigen die Ermittler in das sogenannte Mordauto. Einen großen, kastenförmigen Maybach-Zeppelin, der ausgestattet ist mit allem notwendigen technischen Geräten zur Spurensicherung, wie Fotoapparat, Schreibmaschine und Markierungspfähle. Am Tatort angekommen gilt ein klar strukturierter Ablaufplan aus 7 Punkten, der bis heute für den Polizeidienst maßgeblich ist. Zuerst verschafft sich der Einsatzleiter einen Überblick, niemand rennt mehr blind durch den Tatort. Dann folgt die Spurensuche, möglichst ohne selbst Spuren zu hinterlassen. Jedes mögliche Beweismittel wird markiert und erfasst. Danach wird der Tatort fotografiert und Fingerabdrücke und Fuß- und Reifenspuren gesichert. Diese und andere Beweismittel werden später kriminalistisch untersucht. Die Leiche bleibt, wo sie liegt. Ein Arzt kommt erst dann zur Untersuchung des Toten, wenn Mordkommission und Erkennungsdienst mit ihrer Arbeit fertig sind. Wenn der Tatortbericht im Stenogramm geschrieben ist, darf die Leiche wegtransportiert werden.
Zurück im Präsidium versickern die Erkenntnisse nicht mehr in Einzelakten. Sie landen in Gennerts Zentralkartei für Mordsachen, einer Todesermittlungskartei, in der Originalakten aus Deutschland und dem Ausland, Fahndungsblätter und Zeitungsartikel zusammenfließen. Das Material leiht sich Gennert von unterschiedlichen Dienststellen aus, ohne es je zurückzugeben. In diesem Ursprung einer kriminalistischen Datenbank wird auch festgehalten, welche Maßnahmen bei welchen Fällen zum Erfolg und welche zu einem Misserfolg geführt haben. Dabei werden vor allem die Fehlerquellen herausgearbeitet und genauestens analysiert, um daraus zu lernen.
Auch die Stadt wird Teil der Ermittlungen. Fahndungsaufrufe erscheinen erstmals in Zeitungen und im Rundfunk oder flimmern als Werbepauseneinblendungen über Kinoleinwände. In besonderen Fällen werden sogar Flugblätter abgeworfen und sichergestellte Beweisstücke in Schaufenstern großer Geschäfte und in Warenhäusern ausgestellt. Neugierige können sich dann Tatwerkzeuge, Kleider von Ermordeten oder Pakete ansehen, in denen Leichenteile verpackt waren. Später erreicht die Öffentlichkeitsarbeit sogar das frühe Fernsehen. Dort wird 1938 erstmals ein Fahndungsaufruf ausgestrahlt. Zwar können die Zuschauer Fernsehgeräte bisher nur in öffentlichen Fernsehstuben genießen, diese sind jedoch, nachdem das Ereignis in der Presse groß angekündigt worden ist, am Abend der Ausstrahlung völlig überfüllt. Es ist quasi der Vorreiter der heutigen ZDF-Sendung Aktenzeichen XY.
Führen die Ermittlungen oder Fahndungsaufrufe tatsächlich zur Festnahme von Verdächtigen, dann werden die Verhöre ohne körperliche Gewalt geführt. Gennerts Maxim lautet: Unsere Waffen sind Gehirn und Nerven. Entsprechend passt er seinen Ton in den Verhören an, je nachdem, wer ihm gegenüber sitzt. Mal glattes Hochdeutsch, mal derbe Berliner Schnauze, mal Gaunerjargon. Und all das zahlt sich aus. Mit Gennerts strukturierter Arbeitsweise werden mehr Fälle aufgeklärt als je zuvor. Unter seiner Leitung wird die Mordkommission, die sogenannte Inspektion M, zur erfolgreichsten Ermittlungsabteilung des Landes. So erfolgreich, dass Kriminalbeamte aus dem Ausland, darunter auch Scotland Yard, nach Berlin reisen, um sich die Methoden erklären zu lassen. Und Gennerts Arbeit wirkt weit über die Polizeiarbeit hinaus. Sie wird zum Vorbild für Film und Literatur. Wenn Edgar Wallace Stoff für seine Kriminalromane sucht oder Charlie Chaplin Inspiration braucht, führt sie ihr Weg direkt in das Büro von Ernst Gennert. Also ganz ehrlich, wenn ich heute Produzentin bei Netflix wäre, Ernst Gennert, das ist doch absolutes Serienmaterial.
Voll. Ein Ermittler, der immer ein Stück Kuchen in der Schublade hat, fremde Akten entwendet, den Verdächtigen ganz kumpelhaft Geständnisse entlockt, wo jeder andere sich die Zähne ausbeißt, das klingt schon nach dem Stereotyp Hollywood-Cop.
Und er hat es sogar in eine Serie geschafft. Einige kennen bestimmt die TV-Serie Babylon Berlin. Die basiert auf den Romanen von Volker Kutscher und da taucht Gennert tatsächlich eben auch als Figur auf.
Kerstin, wir arbeiten ja beide als PR-Berater und was uns da bei Gennert natürlich direkt anspringt, ist sein kreativer Umgang, um an Hinweise zu kommen. Er hat sehr früh erkannt, dass die Öffentlichkeit wichtig sein kann für die Ermittlung und er hat dafür eine richtige Medienstrategie entwickelt.
Ich finde es total spannend, zu welchen Maßnahmen er gegriffen hat. Heute sind Fahndungsaufrufe im Kino und Beweisstücke in Schaufenstern natürlich mindestens mal aus Persönlichkeitsrechten absolut undenkbar. Aber damals war das eben möglich Und wenn ich so überlege, so Flugblätter finde ich irgendwie auch schon ganz cool. Stell dir doch mal vor, da kommt ein Flugzeug vorbei und schmeißt dann jetzt hier einfach ein paar Zettel raus. Also klar, aus heutiger Sicht natürlich allein aus Umweltaspekten totaler Wahnsinn. Aber so wie Gennert damals die Öffentlichkeit eingespannt hat, also das finde ich schon echt stark.
Ich bin ja fasziniert von den Fernsehstuben. Also kann man sich das so vorstellen, dass dann da ein völlig überfüllter Raum von Menschen auf ein kleines Quadrat guckt? Also ich meine, Fernseher waren damals zwar riesig, aber die Scheibe ja nicht.
Ja, genau, so kann man sich das vorstellen.
Also vielleicht, ich meine, so eine kleine Stube mit etwas größerem Fernseher, bei dem man dann zu seinen Lieblingssendungen zusammenkommt und vielleicht ein paar Snacks und Drinks nimmt, das gibt's ja heute gar nicht mehr, oder?
Doch, klar, im Sport.
Echt?
Ja, nennt sich Kneipe mit Sky-Abo.
Ah. Die Stadt hängt bald voll mit Fahndungsplakaten. Zuerst wird eine Belohnung von 5.000 Mark ausgesetzt. Später verdoppelt sie sich auf 10.000 Mark. In großen Lettern steht da zerstückelte weibliche Leichen. Darunter abgedruckt die deutlich erkennbaren Abbildungen abgetrennter Hände. Auf den Plakaten heißt es außerdem, dass an derselben Stelle bereits die Leiche von Frieda Schubert gefunden wurde. Das lasse darauf schließen, dass man es hier mit einem und demselben Täter zu tun hat. Wörtlich heißt es, die Gleichartigkeit der Ausführung der Zerstückelung lässt darauf schließen, dass der oder die Täter personengleich sind oder in Beziehung zueinander stehen. Als Antwort auf die Plakate melden sich einige Berliner mit Beobachtungen bei der Polizei. Aber ein entscheidender Hinweis ist nicht darunter. Und auch Großmanns Name fällt nicht noch einmal. Tatsächlich werden mehr als 2 Jahre seit den ersten Leichenteilfunden vergehen, bevor Ernst Gennert die Bestie vom schlesischen Bahnhof überführen kann.
Es ist der 21. August 1921. Der Tag, an dem Karl Großmann zum letzten Mal töten wird. Marie Nietzsche ist 35 Jahre alt. Sie ist gelernte Köchin, aber eine Anstellung hat sie schon länger nicht gefunden. Sie muss sich anderweitig über Wasser halten. Ob sie das durch Diebstahl oder Prostitution tut, ist nicht übermittelt. Fest steht nur, dass sie für 14 Tage im Untersuchungsgefängnis Moabit einsitzt. Am 21. August wird sie aus der Haft entlassen. Mit nichts als den Schuhen und Kleidern, die sie am Körper trägt, steht sie vor den Gefängnistoren. Wohin sie soll, weiß sie nicht. Ziellos streift sie durch die Straßen Berlins in Richtung Schlesischer Bahnhof. In einem kleinen Lokal trinkt sie Bier und Schnaps, in der Hoffnung, ihre Sorgen für einen Moment betäuben zu können. Gegen Abend tritt sie unweit des Andreasplatzes aus dem Lokal. Sie trifft auf einen Mann, mit dem sie ins Gespräch kommt. Er wirkt freundlich, zugewandt und lädt sie ein, mit ihm ins Varieté zu gehen. Marie willigt ein. Gegen 11 Uhr verlassen sie gemeinsam die Vorstellung. Marie ist mittlerweile betrunken. Der Mann schlägt ihr vor, mit ihm nach Hause zu kommen, und sie geht mit. Der Mann, dem sie nun durch die Straßen folgt, ist Karl Großmann.
Kurz vor Mitternacht betreten Marie und Großmann seine Wohnung in der Langen Straße 88. Sie trinken Kaffee. Dann legt Marie ihre Kleider ab und legt sich ins Bett. Sie ist müde und will nur noch schlafen. Großmann rückt an sie heran. Er will Sex von ihr und beginnt sie zu bedrängen. Als Marie sich wehrt, fesselt er ihre Hände, wie immer, wenn er nicht seinen Willen bekommt. Seine Waffe liegt schon griffbereit. Eine schwere Reibekeule, die er neben dem Bett aufbewahrt.
Wand an Wand mit Großmann wohnt das Ehepaar Itzig. Beide liegen im Bett und schlafen, als plötzlich Schreie durch das Haus hallen. Dann ein dumpfer Schlag, als würde ein Möbelstück umfallen. Helene Itzig schreckt hoch. Sie stößt ihren Mann Robert an. »Wach doch auf, Mann, hör doch mal!« Robert Itzig murrt. »Lass doch den Eulen!« Er kennt Großmann wie alle hier. Weiß, dass oft Frauen bei ihm sind. Doch seine Frau lässt nicht locker. Das hier klingt anders als normale Streitereien. Da ist sie sich sicher. »Steh auf, mach schnell, diesmal ist was anderes!« Itzig zögert, steht schließlich auf, zieht sich hastig an und tritt auf den Flur. Er horcht an Großmanns Tür. Drinnen Gepolter, dann wieder Stille. Seine Frau drängt ihn. Los, lauf zur Polizei. Und er läuft los. Die Treppen hinunter, hinaus in die Nacht, direkt zum Polizeirevier 50.
Währenddessen tobt in der Wohnküche ein Kampf. Marie liegt gefesselt auf dem Bett. Sie windet sich, versucht sich loszureißen. Großmann packt sie, stößt sie nieder. In seiner Hand hält er die Reibekeule. Damit schlägt er jetzt immer wieder zu. Blut läuft über Maries Stirn. Sie schreit, so laut sie kann. Kurze Zeit später stürmen Polizisten das Haus in der langen Straße. Sie rennen die Treppen hoch in den vierten Stock. Vor Großmanns Tür bleiben sie stehen. Drinnen ist es still. Einer der Polizisten hämmert mit der Faust gegen das Holz. Aufmachen, Polizei! Aus der Wohnung tönt eine verschlafene Stimme. Könnt ihr denn einen alten Mann nicht schlafen lassen? Kommt morgen wieder. Aber die Beamten zögern nicht. Letzte Warnung, ruft einer. Keine Reaktion. Mit einem kräftigen Tritt treten sie die Tür ein. Und plötzlich stehen sie dem Mann gegenüber, den sie alle paar Wochen bei sich auf der Wache haben. Immer, um seine Wirtschafterin anzuzeigen, die ihn beklaut haben sollen. Erst am Vortag war er zuletzt bei ihnen gewesen und hatte wieder einmal Anzeige erstattet. Aber was sie im Zimmer des Mannes sehen, den sie bisher als schrulligen Alten abgetan haben, lässt selbst abgebrühte Polizisten zurückschrecken. Auf dem Bett liegt Marie Nietzsche, ihre Arme auf dem Rücken gefesselt, ein Bein mit einer Schnur am Bettpfosten festgebunden und das Gesicht blutverschmiert. In ihrem Mund steckt ein zusammengedrücktes Handtuch. Einer der Beamten rennt zu ihr und legt sein Ohr an ihr Herz. Er hört drei schwache Schläge, dann nichts mehr. Marie ist tot.
Es gibt einen lauten Schlag, als der Nachbar Robert Itzig hinter dem Polizisten ins Zimmer tritt und beim Anblick der Szenerie in Ohnmacht fällt. Nur wenige Schritte neben der toten Marie steht Großmann. Nackt, mit blutigen Händen und schwer atmend. In der einen Hand hält er eine Tasse, die er nun versucht, an den Mund zu setzen. Doch der zweite Beamte reagiert blitzschnell und springt nach vorne. Mit einer schnellen Bewegung schlägt er Großmann die Tasse aus der Hand. Flüssigkeit spritzt auf den Boden. Später werden Gerichtschemiker feststellen, in der Tasse hatte sich eine Flüssigkeit mit halbgelöstem Cyankali befunden. Cyankali ist ein hochgiftiger Stoff, der den Körper daran hindert, Sauerstoff zu nutzen. Obwohl Luft eingeatmet wird, können die Zellen nicht mehr atmen. Deshalb tritt sehr schnell der Tod ein. Schon kleinste Mengen können tödlich sein. Mit diesem Mittel hatte Großmann sich also einen letzten Ausweg offen gehalten. Falls die Polizei ihm auf die Schliche kommen sollte, wollte er seinem Leben selbst ein Ende setzen.
Kerstin, wir stehen jetzt genau dort, wo sich der Mord und die Festnahme am 21. August 1921 abgespielt haben. In der Langenstraße, im Stadtteil Friedrichshain. Nur, dass es die Hausnummer von Großmanns Wohnhaus tatsächlich nicht mehr gibt. Er wohnte in der Nummer 88 und an der Stelle ist heute nur noch eine Lücke zwischen zwei Häuserreihen.
Damals aber stand hier noch ein Mehrfamilienhaus mit Hinterhaus und dort hat Großmann in einer Wohnküche im vierten Stock gelebt. Wohnküche bedeutet, dass die Wohnung nur aus einem einzigen Raum bestand. Bei Großmann war es so, dass es in der Ecke dann einen Kohleofen gab, daneben ein Bett, ein Tisch mit Bank, dazu ein paar Stühle, das war's. Wie es bei Großmann im Innern der Wohnung ausgesehen hat, das könnt ihr euch übrigens auch ansehen auf unserem Instagram-Kanal mordvorort-podcast.
In jedem Fall war es in den Wohnhäusern hellhörig und Großmann hatte Nachbarn unter sich, neben sich und auch über sich. Wir haben ja auch schon gehört, dass die Nachbarn zwar Schläge und Schreie hörten und auch mal über die ständig wechselnden Frauen getuschelt haben, aber sie haben nie aktiv nachgefragt oder Beobachtungen gemeldet.
Bis zum besagten 21. August. Da ist etwas anders.
Was ich mich frage, warum haben die Nachbarn ausgerechnet an diesem Abend die Polizei gerufen?
Ja, das ist eine sehr gute und berechtigte Frage, die wir auch aus den Akten heraus nicht beantworten können. Also auf jeden Fall werden die Schreie an diesem Abend ja kaum anders gewesen sein als an vielen anderen Abenden davor, wenn Großmann Frauen gequält hat, ja, oder noch Schlimmeres getan hat.
Und trotzdem gibt jetzt eine Nachbarin den entscheidenden Anstoß. Ohne sie wäre die Polizei wohl nicht gekommen und vielleicht wäre Maries Tod nicht das Ende von Großmanns Serie geworden.
Auf der anderen Seite hätte sie oder irgendjemand anderes schon früher den Mund aufgemacht, hätte Marie vielleicht noch leben können.
Und nicht nur sie, sondern viel mehr Opfer. Und jetzt kommt das Krasse, die Nachbarin, Frau Itzig. Also angenommen, dass wirklich alle gedacht haben, dass der Großmann es halt einfach derber mag oder eben wie damals leider üblich, keine Empathie oder Interesse für die Frauen da war. Also die Annahme treffen wir jetzt, es wurde nicht weggeschaut, sondern...
So wie man konnte ja nicht ahnen, dass da ein Mörder lebt.
Genau, Frau Itzig allerdings schon. Denn später wird in den Ermittlungen herauskommen, Frau Itzig hat wohl einmal eine Leiche bei Großmann gesehen und Schweigegeld von ihm bekommen.
Warum auch immer sie in dieser Nacht jetzt also ihre Meinung geändert hat und sich nun doch gegen ihn wendet, ihr Entschluss sorgt dafür, dass an diesem Abend sichtbar wird, dass Großmann kein schrulliger Alter ist. Er ist weitaus Schlimmeres.
Großmann wird in Handschellen aus seiner Wohnung geführt. Sein nackter Körper ist mit einem hastig übergeworfenen Mantel bedeckt, aber die unzähligen Blutspuren an ihm sind trotzdem noch deutlich zu sehen. Im Hausflur und auf der Straße haben sich bereits die ersten Nachbarn versammelt. Manche blicken entsetzt, andere wütend. Eine Frau schreit ihm zu, du bist ein Mörder. Aber Großmann erwidert trotzig, ein Mörder bin ich nicht, ich bin ein Totschläger. Ein anderer Mann schreit, Mensch, das kostet dir deine Kohlrübe. Und Großmann antwortet, das weiß ich alleine.
Auf dem Revier ist er nicht so schlagfertig und sagt zunächst kaum ein Wort. Nur die typische Leier, die Beamten hier auf der Wache bereits von ihm kennen. Die hat mich beklaut. 300 Mark, behauptet er. Und die Fesselung und alles, das sei einvernehmlich gewesen. Erst als er Marie dabei erwischt habe, wie sie sein Geld stehlen wollte, sei ihm der Kragen geplatzt. Tatsächlich finden die Beamten in den Socken der toten Marie blutbefleckte Geldscheine. Aber anhand der Blutspuren muss Großmann das Geld selbst dort versteckt haben. Vermutlich in Panik, als die Polizei draußen an seiner Tür gerüttelt hatte. Für die Beamten im Revier 50 ist der Fall zunächst klar. Sie haben es hier mit einem Tötungsdelikt nach einem Streit zu tun.
Am nächsten Morgen rückt die Spurensicherung an. Und was sie in der Wohnküche entdecken, übersteigt alles bisher Gesehene. In einer Ecke liegen blutverschmierte Frauenkleider. Daneben ein Sack mit dunklen, eingetrockneten Flecken. Und in die Sitzbank ist altes Blut tief in das Holz eingesickert. Spuren, die verraten, die Bank ist nicht nur ein Möbelstück, sie war eine Schlachtbank. In Gedanken gehen die Beamten zurück zu den Funden im Engelbecken. Körperteile, fein säuberlich an den Gelenken zerteilt. Schon damals hatte man vermutet, der Täter muss sich mit dem Zerlegen auskennen. Jetzt bringen sie in Erfahrung, dass Großmann einmal in einem Fleischereibetrieb gearbeitet hat. Auch wenn er das Handwerk nicht gelernt hat, so hat er sich bei der Arbeit doch sicher einiges abgucken können. Langsam wird klar, dies ist kein gewöhnlicher Kriminalfall. Das Revier 50 übergibt die Ermittlungen an die Mordkommission vom Alexanderplatz unter der Leitung von Ernst Gennert.
Die Mordkommission wird direkt mit den drastischen Obduktionsergebnissen von Marie Nietzsches Leiche konfrontiert. Die Gerichtsmediziner haben massive Verletzungen an ihrem Körper entdeckt. Unter anderem eine Zerreißung des Mastdarms, Schleimhautrisse der Geschlechtsteile, Quetschwunden an der Stirn und Verletzungen im Mund- und Rachenraum, die durch brutal eingepresste Gegenstände entstanden sind. Mit größter Wahrscheinlichkeit ist der Tod letztlich durch Erstickung eingetreten. Die Ärzte schließen aus, dass es sich bei den Verletzungen um das Ergebnis plötzlicher Wutanfälle handelt. Vielmehr sei es ein gezieltes, sadistisches Quälen gewesen, das sich über längere Zeit erstreckte. Und zwar bei vollem Bewusstsein des Opfers.
Als wäre das nicht schon schlimm genug, fördert ein Gutachten der Aschereste aus dem Ofen noch weiteres zutage. Im Ofen finden sich zwei abgetrennte Hände und weitere Rückstände von Menschenknochen und Gewebe, die eindeutig nicht nur zu einem einzigen Opfer gehören. In dieser Wohnung wurden die Überreste mehrerer Frauen verbrannt. Für die Mordermittler steht nun endgültig fest, mit Großmann haben sie die lang gesuchte Bestie vom schlesischen Bahnhof gefasst. Und Gennert muss nun versuchen, die wahre Zahl seiner Opfer ans Licht zu bringen.
Mit der Festnahme von Karl Großmann und den grausigen Funden in seiner Wohnung ist der Fall noch lange nicht beendet. Jetzt beginnt das Ringen um die Wahrheit und um Gerechtigkeit. In der nächsten Folge schauen wir auf die Vernehmungen, die Anklage und den Prozess. Und wir stellen die Frage, wie viele Frauen sind wirklich in der Langenstraße 88 gestorben?
Hört, hört, wie die Schritte hallen. Großmann schleicht durch dunkle Nacht. Viele sind ihm schon verfallen. Keiner ist dem Tod erwacht. Hunger treibt ihn durch die Gassen. Straßen atmen seine Schuld. Niemand kann sein Werk erfassen, wenn Gier sein Herz erfüllt. Durch die Straßen fließt ein Türen lauert Schmerz, in den Fenstern Motze, Flimmern, kalt, du hast ein kaltes Herz. Hört, hört, wie die Schritte hallen, Großmann schleicht durch dunkle Nacht, viele sind ihm schon verfallen, keiner ist im Tod erwacht, Hunger treibt ihn durch die Gassen, Straßen atmen seine Schuld, niemand kann sein Werk erfassen.
Mord vor Ort ist eine private Produktion von Kerstin Hess und Tobias Bindhammer. Produktion, Moderation und Recherche Kerstin Hess und Tobias Bindhammer. Musik KI-generiert und Pixabay. Vielen Dank an das Ingenieurbüro Hess und Leibniz FM.
Nächte sprechen dunkle Lieder, flüstern Morde, die geschehen. Hier tanzen die verdammten Lieder. Kann dich je verstehen?
Folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folgen verpasst. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Für mehr Einblicke folgt uns bei Instagram unter mordvorort_podcast.